Ralf Bossart war Oberstleutnant der Schweizer Armee. Er hat dort im Generalstab gedient. Er hat außerdem die Generalstabsausbildung des russischen Militärs und der Briten absolviert. Wie Jacques Beau ist er ein vor allem unabhängiger Geist und er liefert uns Berichte, wie sie sonst für die Schweizer Botschaften, für den Militärgeheimdienst der Schweiz oder für Politiker hergestellt worden sind. Diesmal allerdings für Sie, die Zuschauer von Apolut.
Im Gespräch.
Herr Bossart, Sie sind mir aufgefallen als die beste Quelle zum Ukraine-Konflikt, die ich über viele Monate, mittlerweile ja fast zwei Jahre, anschauen konnte. Ich bin über Bekannte, also das heißt Leute, die ich als Interviewpartner darauf hingewiesen worden. Und das würde ich gerne gleich weitergeben. Es gibt von Ihnen leider noch kein Buch, aber auch andere Leute, die sich mit, sag ich mal, Schweizer Tugendhaftigkeit der Neutralität und der des Objektivitätsanspruchs, den man versucht umzusetzen, darüber informieren wollen. Sagen Sie vielleicht was über Ihre Webseite, was man findet, wie man es findet, um was es Ihnen hauptsächlich geht, wenn Sie die kurz vorstellen.
Naja, danke vielmals. Zu finden ist sie relativ einfach. www.bkostrat.ch. Der Hintergrund ist der, ich pflegte während meiner Tätigkeit bei der ständigen Vertretung der Schweiz bei der OSZE in Wien natürlich den Botschafter und später auch den Generalsekretär der OSZE zu briefen über die Ereignisse in der Ukraine und auch in Bergkarabach. Habe dann diese Briefings jeweils auch zur Kenntnis dem militärischen Nachrichtendienst nach Bern geschickt und heute publiziere ich auf dieser www.bkostrat-Seite grundsätzlich das, was ich dem Botschafter oder dem Generalsekretär auch heute noch sagen würde.
Das ist das, was uns eigentlich in den Medien fehlt. Wir werden ja jetzt über einige Sachen reden. Man kann also von einem systemischen Versagen sprechen, denke ich, dass die Informationsvermittlung nicht wirklich funktioniert und auch die Informationsaufnahme bei den Leuten, die es eigentlich tun sollten. Aber versuchen wir das zu korrigieren, indem wenigstens teilweise wir jetzt die Fehler, die im Journalismus auch gemacht werden, versuchen wettzumachen. Gehen wir gleich rein mit, wir werden zwei Themen haben. Das ist Taurus Leaks, wie es jetzt ja genannt wird, und den Ukraine-Krieg selber mit Hintergrund. Bei Taurus haben wir bei Free21 bemerkt, das heißt, das war Tobias Augenbrauen, stellvertretender Chefredakteur, dem aufgefallen war, dass die beiden Leute Wilsbach und Schneider, die so deutsch klingen vom Namen her, das gar nicht sind, sondern Amerikaner. Und von dort haben wir gemeinsam angefangen dann zu recherchieren und waren doch ziemlich überrascht, was wir dann gefunden haben. Und wir haben uns auch gefragt, warum kein anderer darauf gekommen ist. Aber sagen wir kurz, worum es geht. Es gibt dieses Gespräch, zu dem ich dann Ihre Einschätzung auch gerne hätte. Das Gespräch von zwei Generälen, also dem Generalinspekteur der Luftwaffe und General Gräfe, der auch als Kampfpilot, beide sind ja aktive Kampfpiloten. Also der eine, Gerhards, wird in Übunghalter, heißt das bei der Bundeswehr sein. Der wird nicht mehr in der Staffel direkt fliegen, sondern die Leute in dieser Dienstgrade kommen ab und zu nochmal ins Cockpit dann, damit sie sozusagen weiter ihre Lizenz behalten und die Fähigkeiten auch behalten. Aber die haben sich unterhalten mit zwei Oberstleutnanten. Einer davon ist jetzt im Weltraumkommando, mindestens einer. Bei dem anderen sind wir noch am Recherchieren. Das ist auch eine der Fragen, was macht eigentlich die Bundeswehr mit einem Weltraumkommando? Ich habe ein Video gesehen, wo die das vorstellen, als sie es und dann kommen sie mit Star Wars, sozusagen die Originalität der Bundeswehr in Star Wars Uniform, allerdings nicht der Rebellen, also der Guten, sondern mit Uniform von sozusagen Death Star, ja, und also das war eine Phänomenologie, die mich doch sehr überrascht hat. Aber dass die haben sich offenbar unter Druck, mussten die reden. Es war zeitlich. Die Frage ist, wie das Ganze auch abgehört werden konnte. Dazu gibt es viele Vermutungen. Aber das Thema, was mich interessiert, ist nicht, worauf der Fokus gelenkt wurde. Was für eine Unverschämtheit, dass das abgehört wurde. Nach dem Motto, abhören unter Feinden, das geht ja gar nicht. Ja. In Analogie zu Angela Merkel, also wie naiv kann man sein, ja. Aber das ist nicht mein Hauptthema, sondern der Inhalt. Also es gibt ein Gespräch, wo der Gerhards dabei ist, da reden die darüber, wie man mit Taurus, also diesem Marschflugkörper, der als Haupteigenschaften hat, dass er eine sehr große Reichweite hat, größer als die anderen, die bisher im Einsatz sind, 500 Kilometer. Das Entscheidende ist, damit kann man von der Nordostkante der Ukraine Moskau erreichen. Ich habe es ausgemessen, das sind dann 470 Kilometer ungefähr, also das würde reichen. Wir haben Wahnsinnige wie Oberst Roderich Kiesewetter, der CDU-Bundestagsabgeordnete ist, die sagen, man sollte Ministerien und offizielle Gebäude oder Militär-Munitionslager in Moskau angreifen. Also ich weiß nicht, was das ist. Für mich indiskutabel als Äußerung bereits. Aber es gibt Leute, die so reden. Agnes Strack-Zimmermann ist nicht weit dahinter. Das ist das eine zu Taurus, es ist Stealth. Und es braucht eine große Menge Daten, die über das Trägerflugzeug, die es abschießt, übermittelt werden müssen. Das funktioniert noch nicht, das ist ein Thema. Dann sollte dazu Verteidigungsminister Pretorius, das Briefing war für ihn, da ist die Informationskette mir noch nicht klar, kommen wir auch dazu, also geht das von Scholz aus zu Pretorius, zu den Militärs, aber was das Verblüffendste war, es geht, dieses anberaubte Thema dieses Gesprächs ist Taurus und die Zerstörung der Brücke zur Krim, die Kertschbrücke. Wie viele man da braucht, ähnelt einer Landebahn, sagen sie, wir brauchen ungefähr 20 Stück, kommen ja wahrscheinlich auch nicht alle durch, auch wenn das ein sehr effektives Gerät ist. Übrigens deutsch-schwedisch, das will ich auch noch erwähnen, da war ich überrascht beim Nachgucken, das ist eine kombinierte Herstellung. Und dann wurde gesagt, man will keine Showstopper haben. Also das heißt, man will das nicht so darstellen, dass von vornherein klar ist, dass man das nicht liefern könnte. Die Frage, wenn man es liefert, dass die Ukrainer nicht mit einem gelieferten Gerät damit umgehen können. Die brauchen Unterstützung und Ausbildung, mindestens ein halbes Jahr. Oder man muss clandestin Hilfestellung leisten und hoffen, dass es nicht durchkommt. Aber was für mich das Interessanteste war, war die ersten 5 Minuten des Gespräches, als Gerhards noch nicht zugeschaltet ist. Da unterhält sich Gräfe mit einem der Oberstleutnante. Und es geht darum, dass Gräfe zu dem Zeitpunkt in Singapur ist, bei der Airshow, die seit 2008 alle 2 Jahre stattfindet, zum ersten Mal ohne russische Beteiligung und soweit ich auch gelesen habe, jetzt ohne chinesische Beteiligung. Das wäre ein Grund für beide Seiten, sich da abhörmäßig umzutun. Würde ich also doch annehmen, dass sie das nicht einfach, also wäre Dummheit im Dienst, wenn sie es nicht tun, will ich mal sagen. Ja, dass sie sich da irgendwie reingehackt haben. Ich will auch nicht in die technischen Einzelheiten. Das ist nicht so irre schwierig, wenn man von einem Hotel das ausmacht. Gibt viele Möglichkeiten, aber sie reden davon, dass der Gräfe den General Schneider getroffen hat, zufällig auf der Messe. Der sagte, das ist ja das Geile an diesen, ich zitiere, ja, das Geile an diesen Veranstaltungen, dass man den Leuten da über den Weg läuft. Und der Schneider wusste nichts von unserem Plan. Das sagt er. Der Plan wird nicht genau definiert, weswegen man sagen kann, vielleicht redet er über was anderes. Macht aus meiner Sicht aber keinen Sinn, weil das Thema des Gesprächs Taurus sein wird und der Einsatz. Man habe ja im Oktober Wilsbach gebrieft dazu, aber Schneider wisse offenbar nichts. Und deswegen wird man jetzt, wenn bei dem Treffen in Alaska, was in kurzer Zeit stattfindet, 19. März, also vor ein paar Tagen, dann wird er mit dem Schneider nochmal drüber reden. Wilsbach, der mittlerweile eine höhere Position erlangt hat, also eine kombinierte Kommando, also in der Command and Control sozusagen eine Stufe höher aufgestiegen ist, der sei gebrieft worden, aber offenbar hat Schneider nichts gesagt. Und wenn das heißt, im Oktober haben sie sich unterhalten, haben sie 4 Monate, bevor sie jetzt Pretorius dazu briefen, mit den amerikanischen Alliierten darüber geredet. Und wenn man sich jetzt auch rein das Gespräch anhört, fällt einem auf, dass die Denglisch reden. Also die sind so amerikanisiert in ihrer Sprechweise, dass ich dann doch, ich will ja jetzt nicht die Reinheit der deutschen Sprache verteidigen, ich benutze auch oft Anglizismen dabei, aber dass es, man sieht, wie nah dran sie sind. Also ich habe den Eindruck gehabt von einer nicht genügenden Distanz. Ich erwarte von einem deutschen Offizier immer noch, dass er der deutschen Regierung untersteht und deutsche Interessen vertritt. Das ist seine Aufgabe. Und jetzt ist meine Frage auch an Sie. Ich habe es ja eingehend in der Vorstellung erwähnt, dass Sie sowohl in Großbritannien als auch in Russland im Generalstab waren, abgesehen von der Schweiz, wo Sie dazugehört haben, die Ausbildung bekommen haben. Wie schätzen Sie das als erfahrener Militär ein? Wäre das problematisch, wenn die Deutschen so nah an den Amerikanern sind, dass sie Monate vorher ihre alliierten Briefen dazu, also ist das so eine Casino-Bekanntschaftsmentalität, dass man mit den Leuten so eng ist? Also wie schätzen Sie das ein aus militärisch-normativer Sicht? Das Ganze. Sie können jetzt zu jedem Aspekt, Sie haben freie Hand, wie Sie das aufziehen. Ja?
Naja, um Ihre Frage gleich vorneweg zu beantworten, das ist natürlich problematisch, weil die Frage der Taurus-Lieferung an die Ukraine ist ja eine nationaldeutsche Frage und keine Frage des Bündnisses in der NATO. Der Artikel 5 kann ja nicht zur Anwendung kommen. Und ob Deutschland jetzt die Ukraine militärisch unterstützt und in welchem Ausmaß und womit genau, ist eine nationale Frage. Und da verwundert es mich schon, dass man hohe Militärs von verbündeten Ländern orientiert ins Boot holt, offensichtlich bevor der eigene Verteidigungsminister ins Boot geholt wird. Natürlich würde ich erwarten, dass man die Verbündeten informiert über die Pläne, die man hat. Aber das scheint mir, das ist dann eher eine Aufgabe des Ministers und keine Aufgabe der ausführenden Stufe. Und zudem gibt es ja für die Kommunikation zwischen den Führungseliten oder Führungsgremien von Streitkräften einen diplomatischen Apparat, so wie eben Regierungen mit anderen Regierungen über Botschaften kommunizieren. Und hier wäre meines Erachtens eben auch der deutsche Verteidigungsattaché und der amerikanische Verteidigungsattaché in Deutschland einzubeziehen gewesen. In welchem Ausmaß das zuvor oder nachher geschah, das wissen wir natürlich nicht. Aber so ein Pausengespräch am Rand einer Airshow, das finde ich dann doch überraschend. Grundsätzlich, wenn es um die Planung von militärischen Handlungsoptionen für eine Regierung geht, dann kann ein Generalstab oder auch ein Luftwaffenführungsstab nicht einfach tun und lassen, was er mag. Das geht nicht an, sondern da muss mindestens ein, ich sage mal, Generalstabschef her, der entscheidet, worüber jetzt diskutiert wird, was gegebenenfalls geplant wird. Und da gehört ganz bestimmt auch ein politisch Verantwortlicher dazu. In Deutschland wäre das möglicherweise ein parlamentarischer Staatssekretär. In der Schweiz wäre es möglicherweise ein Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission des Parlaments, das gerade bei politisch heiklen Planungsvorhaben informiert sein muss und der das oder die das auch genehmigt. Das finde ich den zweiten problematischen Aspekt von diesem Gespräch. Grundsätzlich, Sie haben es erwähnt, dass man das über offene Leitungen führt aus einem Hotel. Das ist natürlich fahrlässig. Ich habe mich dann auch gefragt, wieso fährt der Kamerad da in Singapur nicht zur deutschen Botschaft, wo ganz bestimmt gesicherte Kommunikationskanäle mit Berlin oder auch mit Bonn vorhanden sind. Da ist entweder unglaublicher Zeitdruck im Spiel gewesen oder schon fast Fahrlässigkeit. Das sehe ich ähnlich.
Mhm. Wenn wir darauf eingehen, ich hatte einen amerikanischen Bekannten gefragt, aus dem Militär, nicht so hoch, aber also ein Offizier, der sagte, im umgekehrten Fall hätte das in den USA, wäre eine Karrierebremse, die massiv wäre, wenn man sich so etwas erleistet, zu sprechen mit Verbündeten über Pläne der amerikanischen Regierung. Das würde man wahrscheinlich nur einmal machen. Also um das einzuordnen, jetzt gibt es aber, ist ja die Frage, der General Graefe war ja auch Militärattaché in Washington und wurde von damals in der Bundeswehr als unser Mann in Washington bezeichnet. Ironisch könnte man sagen, ich bin mir nicht sicher, auf was sich da unser Mann bezieht. Ja? Also wessen Mann in Washington dann. Der General Graefe war der Pressesprecher von Ursula von der Leyen. Der ist also nahe an der zurzeit als Ministerin. Ist also klar, dass die sehr nah dran sind. Ich habe bei Graefe auch gesehen, dass er bei Nellis Air Force Base sind ja diese internationalen Treffen, Red Flag, Green Flag, wo aus der ganzen Welt Piloten zusammenkommen. Es sind nicht immer nur NATO-Staaten. Als ich dort gedreht habe, waren auch Schweden zum Beispiel da. Also das ist so ein Treffen und das kenne ich jetzt aus meiner Militärzeit, dass dann die wichtigsten Treffen sind ja eigentlich die, die nicht die ganz offiziellen sind, sondern wo man dann eben im Casino zusammen ist, wo informell geredet wird. Also die Kaffeemaschinengespräche nenne ich das jetzt mal, am Kaffeeautomaten, da wird ohne Filter geredet und das wird auch... wäre dumm, wiederum, von der Seite, die es ausrichtet, wenn sie es nicht nutzen würde. Nellis Air Force Base, ich war überrascht, wie viele Militärgeheimdienstabteilungen dort ansässig waren. Ich habe mich ja damals damit beschäftigt, mit der Staffel Mix, die die Amerikaner in der Nellis Range hatten, also in Area 51, Red Eagles inoffiziell genannt, also gut 25 Mix, die sie auf verschiedene Weise international erworben haben, mit denen sie ihre Piloten ausgebildet haben. Eine sehr kluge und sehr effektive Operation, sehr James Bond-mäßig, aber wirklich mit viel Effekt, das kann man so sagen. Also das war, aber daran, ich habe verschiedene Leute dort getroffen, die sind auch meistens offen. Und ich war überrascht, wie viele Militärgeheimdienstabteilungen da waren, als wir uns versucht haben durchzufragen, wo ich hin muss. Ja? Das heißt, wie sehen Sie das? Also das heißt, ist das eingezogen, also dass man zu nah dran ist, dass das dafür nichts auf die Finger gibt in Deutschland und die Amerikaner werden es ja nicht tun. Wenn Sie das jetzt sehen, würden Sie sagen, als Offizier des Generalstabes, sozusagen Hinweis an die Kameraden, ihr seid da, etwas mehr professionelle Distanz wäre sinnvoll. Wäre das so oder würden Sie sagen, je besser man sich versteht, umso effektiver für die NATO?
Ja, gerade bei einer Veranstaltung mit internationaler Beteiligung außerhalb des Kreises der Verbündeten würde ich natürlich schon zu einer gewissen Vorsicht raten und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass natürlich jeder, der dort teilnimmt, sei er Mitarbeiter eines militärischen Nachrichtendienstes oder sei er eben ein Mitarbeiter irgendeiner Operationsabteilung oder eben eines Geschwaders, sollte sich dessen bewusst sein, dass er ja einen Bericht zum Schluss seiner Zentrale schuldet, seinem Vorgesetzten. Das ist völlig normal. Wer im Ausland war, hat einen Reisebericht abzuliefern, der geht durch die Mühle durch, der landet irgendwann beim militärischen Nachrichtendienst und der muss halt eben auch wissen, dass alles, was er sagt und tut, berichtet wird. Von daher würde ich natürlich auch die Teilnehmer an solchen internationalen Veranstaltungen vorgängig briefen lassen durch Mitarbeiter des Nachrichtendienstes über die, neudeutsch ausgedrückt, Do's und Don'ts. damit die auch verbale Tretminen umgehen können und damit die nochmals darauf hingewiesen werden, was sie fremden Militärs, seien es Verbündete oder andere, sagen dürfen und was nicht. Schauen Sie mal, als ich abkommandiert wurde zum Generalstab der Russischen Föderation, hatte ich auch einen Termin beim militärischen Nachrichtendienst und da war genau das das Thema. Man hat mir auch damals gesagt, ich solle nicht versuchen, James Bond zu spielen und irgendwelche Geheimnisse herauszufinden. Das würde höchstens dazu führen, dass man mich nach Hause schickt und dass es Ärger gibt mit dem Verteidigungsattaché. Und so etwas ist ganz einfach unabdingbar.
Dann wäre eine weitere Frage, wie schätzen Sie das ein mit dem Taurus-Marschflugkörper? Man hätte dann ja in die Hand der Ukraine eine Waffe gegeben, wo man sich darauf verlassen muss, dass sie nicht anders verwendet wird als abgesprochen. Und in Anbetracht der Kriegssituation in der Ukraine, die für die Ukraine nicht gut aussieht, ich würde sagen, es ist eine Frage der Zeit. Ich hoffe, es wird möglichst schnell durch Verhandlungen beendet, weil es für mich unerträglich ist, dass diese Menge junger Männer sinnlos geopfert wird. Ich habe so Gefühle wie für den Ersten Weltkrieg, wenn ich das gelesen habe. Also wo der Effekt, dachte ich, so ist, dass nach der deutsch-französischen Einigung man sich einig ist, dass man das nicht mehr tut. Ich erinnere auch daran, ich habe mal bei John Kagan, also dem britischen Militärhistoriker, gelesen, dass ein Grund für die Nationalismen nach dem Ersten Weltkrieg war, dass man so Unmengen an jungen Männern geopfert hat, dass man dieses Opfer irgendwie fast spirituell aufladen musste, um zu sagen, wir haben das getan, um etwas ganz Hohes zu erreichen oder zu retten. Man konnte nicht einfach sagen, wir haben diese Leute in den Fleischwolf geschickt und haben einfach das weiterlaufen lassen, weil wir keine Planung hatten, wo es aufhören soll oder was der Zweck ist oder auch keine Rücksichtnahme drauf genommen haben. Und so eine ähnliches, sozusagen, die Sache ist klar, jetzt, es gibt nichts mehr zu gewinnen. Man muss sehen, dass man über Verhandlungen zu einer vernünftigen Lösung kommt. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Und ich möchte auch nicht, dass das Militär so verheizt wird, ganz offen gesagt. Wir erleben jetzt ja auch, dass die hohen Militärs sich ganz anders äußern. Aus dieser Aspekt, dass sie wissen, dass sie Werkzeug sind. Sie wollen aber nicht missbräuchlich genutzt werden und wollen nicht von Leuten, die Wehrdienstverweigerer sind, in den Tod geschickt werden, um das mal so plakativ zu sagen. Darum geht es ja letztlich auch. Ja. Und das haben wir auf der Seite jetzt. Also das heißt, wie ist diese die Forderung, Taurus jetzt zu liefern? Ich erinnere, am Anfang haben wir über Helme geredet, dann wusste unbedingt der Leopard, sozusagen war immer kriegsentscheidend. Die Wunderwaffe, die Deutsche, die kommt, um den Krieg zu entscheiden, hat aber nicht funktioniert. Also geben Sie uns Ihre Analyse. Ich habe jetzt nur ausgebreitet, was ich dazu meine, aber Sie sollen jetzt nicht ja, nein, sondern geben Sie Ihre Analyse mit Ihrer Struktur.
Naja, die Taurus, Sie haben es erwähnt, ist natürlich per se schon einmal problematisch, weil mit einer Reichweite um die 500 Kilometer wird es dann auch langsam ein Thema für Diskussionen um Mittelstreckenraketen. Sie können sich ja sicherlich erinnern an den Intermediate Nuclear Forces Vertrag, der ballistische Raketen mit nuklearen Sprengköpfen in einer Reichweite eben von über 500 Kilometern behandelt. Da kann man sich dann natürlich fragen, wie sieht das jetzt aus mit neuen Technologien? Damals im Kalten Krieg sprach man ja von bodengestützten ballistischen Raketen. Heute sprechen wir ja nicht nur auf NATO-Seite von luftgestützten Marschflugkörpern. Von daher ist mir allein schon bei der Taurus etwas unwohl. Das Zweite ist natürlich, wir kommen mit der Taurus in einen Graubereich hinein. Das ist eine Waffe, mit der grundsätzlich der Angriff auf strategisch wichtige Ziele dann eben auch möglich werden, die dem Moment, wo eine Waffe geliefert wird, die Regierungsgebäude angreifen kann in der Hauptstadt, die Luftwaffenstützpunkte der Fernfliegerkräfte angreifen kann, die gegebenenfalls auch Raketenstellungen angreifen kann, dann beginnt es für die Russen so auszuschauen, als würde hier die Gelegenheit genutzt, so quasi einen strategischen Schlag gegen Russland einmal vorzubereiten, im Hinblick auf einen viel größeren Krieg, nämlich konkreten Dritten Weltkrieg. Und das könnte dann schon noch zu Missinterpretationen auf russischer Seite führen. Und ich denke, Bundeskanzler Scholz ist gut beraten, jetzt hier eine gewisse Zurückhaltung an den Tag zu legen, damit nicht ausgerechnet er durch die Freigabe der Taurus-Lieferung hier einen Mechanismus in Gang setzt, der dann niemandem mehr dient und schon gar nicht Deutschland und schon gar nicht seinen Verbündeten. Insofern ist natürlich die Problematik des Missbrauchs oder der Verwendung der Taurus durch die Ukraine für Zwecke, die nicht mehr unmittelbar der Verteidigung der Ukraine dienen, schon ein Thema, über das man gründlich nachdenken muss, bevor man jetzt hier irgendetwas auslöst.
Wir können ja eigentlich dankbar sein, dass es den Bundeskanzler Scholz jetzt gibt. Er ist derjenige, der dort auf der Bremse steht. Er ist nicht der Verrückte. Wir haben als weiteres für Deutschland wirklich sehr gute Ratgeber, wo ich dran erinnern möchte, auch für die Leute, die so militärkritisch sind. Also Harald Kujat gibt in Reihe Dinge von sich, weswegen er auch nicht mehr zu Wort kommt in den normalen Medien, sondern nur noch ich empfehle Zeitgeschehen im Fokus, eine hervorragende kleine Schweizer Publikation, wo man das auch im Internet finden kann, seine Interviews. Er ist wie eine Stimme der Vernunft aus der Pensionierung. Das ist auch eine Frage, mir fällt das auf. Es gibt ganz viele Militärs, wo man sozusagen die besten Ratschläge, die kenntnisreichsten Ratschläge, die eben eine vernünftige Position. Das heißt, wenn man akzeptiert, dass man eine Verteidigungsfähigkeit haben sollte unter dieser Voraussetzung, sind von dort die Ratschläge die vernünftigsten, die ich höre, aus meiner Sicht jetzt, aber ich bin nicht vollkommen kenntnislos. Und warum ist das so, dass die... Also einmal dazu, bevor ich auf den Bundeskanzler Scholz noch eingehen werde, ist mir natürlich in gewisser Weise klar, dass man nicht reden kann, solange man im Dienst ist. Aber warum kommen diese klaren Stellungnahmen erst in dem Moment, wo die Leute pensioniert sind?
Naja, solange sie im Dienst sind, sind sie natürlich weisungsgebunden. Vor allem natürlich in Fragen mit politischer Tragweite, da gibt ein Verteidigungsminister oder eben seine Vertreter im Apparat drin die Richtung vor. Da werden Sprachregelungen getroffen, die einzuhalten sind. Das habe ich ja selbst erlebt, auch bei uns im Führungsstab der Armee. Da gibt es dann eine Kommunikationsabteilung beim Minister und die sagt, wie gewisse Themen anzusprechen sind und gegebenenfalls welche Themen eben nicht anzusprechen sind. Eine Stimme zu hören wie Kujat macht auf jeden Fall Sinn. Der ist ja nicht irgendwer. Und Kujat nutzt jetzt natürlich seine Position, um seine Meinung frei kundzutun und das ist eine sehr qualifizierte Position. Ich finde es schade, dass er jetzt in den Medien etwas verschwunden ist. Ich denke, er weiß, wovon er spricht und er weiß, was schon die Worte eines Generalinspekteurs oder eines Ministers dann letzten Endes auch auslösen können. Was Scholz betrifft, Naja, die Indiskretion jetzt rund um die Taurus, die spielt ihm möglicherweise etwas in die Karten, weil er war ja skeptisch, er war zurückhaltend, er ist möglicherweise schon gebrieft worden, was das bedeuten könnte, und möchte sich allenfalls auch nicht noch tiefer in einen Konflikt hineinziehen lassen, als man eh schon drin ist, und ist vielleicht ganz glücklich, dass in dem Gespräch da unter den Luftwaffenoffizieren sich gezeigt hat, dass Deutschland einen substanziellen Beitrag leisten müsste, um diese Taurus wirklich buchstäblich zum Fliegen zu bringen. Und von daher könnte man jetzt natürlich wieder spekulieren, hatte er ein Interesse, ist er vielleicht gar nicht so unglücklich. Aber ich denke, auf jeden Fall kann man festhalten, dass Scholz offensichtlich nicht nur grundsätzlich die Stimme der Vernunft spielt, sondern dass er eben sich über die möglichen weitreichenden Konsequenzen bewusst ist und das Schlimmste verhindern möchte.
Mhm. Das bringt mich zu einem Thema, jetzt kleiner Einschub, weil es gibt ja diese Unterscheidung in Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Und ein Politiker muss verantwortungsethisch handeln. Das heißt, er sollte sich überlegen, welche Konsequenzen seine Handlungen haben und danach die Handlung ausrichten. Er kann es auch, weil er besser als andere Leute in einem Staat darüber informiert sind, welche wahren Hintergründe es gibt und welche Konsequenzen sie haben könnten. Das heißt, das sollten wir erwarten. Auf der anderen Seite sind die Journalisten, die keine durchgehende Kenntnisnahme oder keine Kenntnis haben, sind eigentlich verpflichtet, danach zu gehen, ob etwas stimmt oder nicht. Beziehungsweise sie sind dazu da, mögliche Hintergründe auch zu erläutern oder Hintergründe, die man recherchieren kann. Und das können wir in diesem Fall erleben. Wir haben gerade darüber geredet, über die pensionierten Generäle. Eigentlich wäre es jetzt der richtige Moment, um Harald Kuja zu interviewen oder General Vlad, ein ganz ähnlicher Fall. Leute wie Sie, wie Jacques Beau, wo man eben ohne Filter, ohne den Filter der Dienststellung, der auch sinnvoll ist, muss man ja auch sehen. Das ist ja nicht nur schlecht oder Verhinderung von Informationen, sondern das ist sinnvoll. Also wenn man wissen will, wenn man die Öffentlichkeit informieren will, wäre jetzt eigentlich die Rolle der Medien, dass sie genau diese Leute zu Wort kommen lässt. Stattdessen agiert sie im Sinne einer, als wenn die Aufgabe der Medien eine Propaganda im Regierungsstil sei, also sozusagen eine bestimmte Ansicht durchzusetzen, nicht darüber zu informieren, also nicht den Nachrichtendienst für die Bevölkerung zu spielen, sondern den Lautsprecher für die Regierung. Das ist etwas, wo erneut, also wo man sagen kann, nicht in Ordnung. Wenn ich davon rede, dass die Offiziere nicht so leichtfertig, loose lips sink ships, hieß das im Zweiten Weltkrieg bei den, bei den Amerikanern. Also loses Gerede versenkt Schiffe. Ja. Dass das ein Fehler ist auf Seiten der Medien, dass sie nicht sich dafür interessieren. Also wir haben so eine Phänomenologie von Versagen von demokratischen Institutionen. Das ist etwas. Sie haben auch eben, mir ist das gerade gekommen, als Sie sagten 500 Kilometer. Das hat natürlich mit dem Mittelstreckenvertrag wahrscheinlich zu tun, weil wenn man sagt 550 Kilometer, ist klar, dass wir in dem Bereich sind. Deswegen hat die Taurus jetzt genau 500 Kilometer Reichweite. Was wir wissen, ist ein kleines Düsentriebwerk drin, da kann man gut was dran schrauben. Ja, da braucht man nur den Tank ein bisschen vergrößern, dann sieht's schon anders aus. Also, und das war übrigens auch nochmal zur Erinnerung, das war die große Leistung von Gorbatschow und Reagan, die diesen Vertrag abgeschlossen haben. Damals, als es so war, wenn die Sowjets, wenn gesagt wurde, wir einigen uns da drauf, 3000 Raketen nur noch, dann haben die Sowjets gesagt, gut, ich gebe diese 3000 und noch 1000 drauf. So hat Gorbatschow reagiert damals. Der hat das, also mal, so, da waren wir mal. An diesem Zustand waren wir mal, dass das möglich war, das ist jetzt rückwärts. Und wir haben jetzt diese Situation, sind Sie sauer auf uns Medienleute, wenn Sie das mitkriegen, wie wir agieren? Deutschland, Schweiz, Österreich, USA, Großbritannien, wo auch immer?
Na, sauer ist sicherlich nicht der richtige Ausdruck. Ich bin zuweilen erstaunt. Und es gibt jetzt einfach gewisse Presseerzeugnisse, von denen weiß ich, wie sie einzuschätzen sind. Und dann hat es dann eigentlich auch keinen großen Sinn mehr, solche Erzeugnisse regelmäßig zu konsumieren oder zu kaufen. Wenn man dann die eine gelesen hat, dann weiß man, was der andere sagt. Ich wäre auch der Falsche, um Pressekritik zu üben. Es ist natürlich ein Phänomen, das ich selbst beobachten
kann. Nein, sind Sie nicht. Also ich mache das selber gerne. Ich mache es selber gerne für uns, weil ich finde, wir machen einen ganz schlechten Job. Ja. Aber Sie sind ja quasi oder waren am empfangenen Ende und können das schon beurteilen. Ja. Also das heißt, Sie müssen sich nicht dazu äußern, aber ich widerspreche Ihnen, wenn Sie sagen, Sie sind nicht der Richtige.
Naja, ich habe ja das zum Teil selbst gesehen. Es gibt Journalisten, die pflegen eben das Verhältnis zu hohen Militärs, zu höheren Stabsoffizieren, zum Ministerium generell, kommen dadurch an gute Informationen, kommen an gute Interviewpartner. Das ist eine Stellung, die sie nicht gefährden möchten. Vielleicht kennen Sie von der Neuen Zürcher Zeitung noch Bruno Lezzi. Vielleicht kennen Sie von der Neuen Zürcher Zeitung allenfalls jetzt noch Georg Hässler. Beides Obristen, Milizoffiziere im Pressestab des Heeres beziehungsweise nahe am Pressestab des Ministeriums. Und die haben natürlich ihre persönlichen kleinen Interessen, die haben ihren besonderen Zugang. Den möchten sie schützen. Und dann gibt es auch andere Journalisten, denen grundsätzlich die Schweizer Armee gar nichts recht machen kann. Mit solchen zu sprechen, hat dann auch wenig Sinn. Und dann gibt es ein Segment von Journalisten, die ganz bestimmt bereit sind, sachlich zu berichten, denen es dann einfach möglicherweise an den Hintergrundinformationen fehlt. Und dieses Hintergrundwissen hineinzubringen für die Information, welche eine Regierung benötigt, das wäre eben die Aufgabe von Nachrichtendiensten. Deshalb unterhalten wir ja auch ein Außennetz im Außenministerium. Jeder der Botschafter, der schuldet ja auch seine Berichte. Der ständige Vertreter der Schweiz bei der OSZE telefoniert einmal wöchentlich auch mit dem Außenminister, um ihm auch seine Einschätzung der Vorgänge und der Lage mitzuteilen. Deshalb haben wir ja ein Netz von Verteidigungsattachés. Die sind ja nicht nur an der Weißweinfront tätig, sondern die hätten eigentlich gute Berichte abzuliefern. Der eine versteht's, und da gibt es halt Kameraden, die haben sich dann schon eher an der Weißweinfront engagiert. Das ist natürlich auch eine Frage der Führung. Was bekommen die für Aufträge, was bekommen sie für Auflagen und wie stark ist die Dienstaufsicht, die eben aus Bern ausgeübt wird. Von daher, naja, es gibt eine breite Palette von Pressemeinungen, das soll ja auch so sein. Aber in der Tat natürlich, die großen Medien, das sagen Sie schon richtig, die sind im Moment auf transatlantischer Linie. Das sind die Menge macht's aber nicht, und das Wiederholen einer Information erhöht auch nicht ihren Wahrheitsgehalt. Von daher, wenn ich die Presseverlautbarungen der NATO lese, dann weiß ich, was gewisse Zeitungen in der Schweiz schreiben, und brauche die dann auch gar nicht mehr speziell anzuschauen. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, Taurus, natürlich. Wir haben ja jetzt jahrelange Diskussionen, Kontroversen miterlebt um den Vertrag über Mittelstreckenraketen, den INF, wo ja primär auch einmal die Vereinigten Staaten ein Interesse hatten, auszusteigen. Vorwürfe natürlich an die russische Seite wegen der Entwicklung der Iskander. Rakete, Marschflugkörper, das ist ja ein vielfach oder auf viele Art einsetzbares Mittel, das die Russen da entwickelt haben. Und die Frage ist natürlich eine ganz einfache, oder? Wie weit kann ein Marschflugkörper oder eine ballistische Rakete fliegen mit einem nuklearen Sprengstoff, mit einem nuklearen Sprengkopf von, sagen wir mal, vielleicht 100 oder 200 Kilogramm, wenn sie 480 Kilometer weit fliegen kann mit einem konventionellen Sprengkopf von 500 Kilogramm Gewicht. Und da sehen Sie schnell, dass natürlich solche Vorwürfe über Verletzung des INF-Vertrags immer etwas, ich möchte sagen, wackelig sind. Und ich erinnere daran, dass ja die kleinsten nuklearen Sprengköpfe, die in der NATO beispielsweise stationiert waren, das waren hier 155 mm Granaten mit einem Gewicht von gut 70 Kilogramm. Also müsste es eigentlich technisch möglich sein, dass man einen Sprengkopf vergleichbarer Größe und auch vergleichbarer Sprengkopf auf einen Marschflugkörper baut oder eine ballistische Rakete baut, die mit konventionellem Sprengkopf eben 500 Kilometer weit fliegt. Und dann schauen wir mal, wie weit das geht. Und dass das weitergeht, das ist doch plausibel anzunehmen. Von daher, das ist der zweite Grund, weshalb ich beim Stichwort Taurus immer etwas unruhig werde.
Ja, sehr interessante Stellungnahme. Ich möchte zum weiteren Punkt kommen, und zwar zu der Haltung der USA gegenüber Deutschland. Als Präsident Biden hat den Bundeskanzler Scholz bei der Nord Stream Pressekonferenz, ich bezeichne das als gedemütigt, er stand neben ihm und der US-Präsident kündigt an, im Falle eines russischen Einmarsches wird es Nord Stream nicht mehr geben, und dann wird er auch gefragt, aber das gehört doch den Deutschen, was werden die denn sagen? Und dann hat Scholz im Nachhinein hat er sozusagen beigepflichtet, aber wenn man nicht bemerkt, dass was das bedeutet, dass das eine öffentliche Demütigung ist, auch eine Demonstration, dann kapiert man nicht, wie das Ganze läuft. Also das heißt, ist das für das Verhältnis bestimmend oder war das ein Ausrutscher, der dort stattgefunden hat? Wie sehen Sie das? Also ist Biden, der ja nicht immer im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, um das höflich auszudrücken, ist das daneben gegangen oder ist das symptomatisch? Also Ihre Stellungnahme dazu, bitte.
Na, ich denke nicht, dass es ein Ausrutscher war. Man hat ja schon lange davon gesprochen, dass eine große Konfrontation zwischen den ganz Großen der Weltpolitik ansteht. Man hat zwar eher von China gesprochen, erst und weniger von Russland. Und da ist es klar, wenn die USA sich an einen so dicken Brocken ranwagen wie eben China, dann müssen sie die Reihen schließen. Da muss die Welt eben auch in Schwarz und Weiß eingeteilt werden. Dazu dienen dann natürlich auch gewisse PR-Kampagnen, in welchen gewisse Medien dann auch ganz gezielt versorgt werden mit den notwendigen Informationen. Und das konnte man ja auch schon ein bisschen abschätzen, als man die Einladungsliste sah für den Demokratiegipfel, den Biden ausgerichtet hat mit um die 100 Ländern, von denen längst auch gemäß Demokratierating amerikanischer Thinktanks nicht jeder, gelinde gesagt, 100% demokratisch ist. Also man hat einmal die Welt aufgeteilt in links und rechts, schwarz und weiß, rot und blau, wie sie wollen. Und die Amerikaner haben natürlich ihren Führungsanspruch dann auch gleich unter Beweis gestellt. Und deshalb musste natürlich Scholz, ich würde mal sagen, diszipliniert werden. Wir verfolgen das ja nicht nur im Zusammenhang mit Deutschland. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass auch schon der amerikanische Botschafter in Wien vorstellig wurde im Außenministerium, um die Außenministerin oder den Außenminister daran zu erinnern, auf welcher Seite Österreich denn stehe oder zu stehen habe. Und ich weiß auch, dass es Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft in Bern gibt, die sich nicht zu schade sind, einen Mitarbeiter des eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten im Bundeshaus West anzurufen und zu sagen, was denn die Vereinigten Staaten gern hätten. Und das dürfte auch noch in einer ganzen Reihe anderer Länder so geschehen. Da sieht man natürlich immer, wie groß der Wunsch nach Frieden, nach der gütlichen Regelung von Konflikten wirklich ist, nämlich der Umgang, den man mit Neutralen pflegt, der Umgang, den man mit potenziellen Brückenbauern pflegt und die Druckversuche mehrerer westlicher Staaten auf das schweizerische Außenministerium, das konnten wir ja natürlich mitverfolgen und das spricht Bände. Wissen Sie, in offiziellen Verlautbarungen sind immer alle für Gesprächsbereitschaft und für Frieden, aber das ist dann das Gebiet, auf dem man wirklich erkennen kann, wie groß der Wunsch nach Friede und Vermittlung ist. Und das andere ist natürlich noch im Fall von Scholz und Biden ganz banal. Biden möchte, dass Deutschland Gas kauft in den Vereinigten Staaten. Und Scholz war ja relativ neu. Biden hat natürlich den Umstand genutzt, dass Scholz neu ist, möglicherweise politisch noch nicht ganz 100% stabil im Sattel. Und das war auszunutzen, das hat er ausgenutzt. Und das erinnert mich etwas an die Lage, wie sie gewesen sein muss auf der Potsdamer Konferenz 1945, als Stalin dann eben auf Truman und den gerade neu gewählten britischen Premier Attlee stieß, nachdem ja Roosevelt gestorben war und Churchill abgewählt war. Da hatte Stalin mit den zwei Newcomern möglicherweise ein relativ leichtes Spiel.
Mhm. Sehr interessant. Okay, das ist der Grund, warum es sinnvoll ist, auf Ihrer Webseite nachzugucken. Für die Leute, das merken bei diesem Gespräch, es läuft nicht, wie es sonst im ZDF laufen würde. Ist auch eine Sache, die für mich rätselhaft war das Abkommen von Minsk. Die Äußerungen, die dazu getroffen wurden von Angela Merkel, von Präsident Hollande und von Poroschenko. Wie geben Sie uns mal einen Überblick von Ihnen aus zu diesem Minsker Abkommen? Es ist verwirrend, dass man verhandelt, um dann sich selber wirklich ein großes Loch im Fuß zu schießen und zu sagen, wir wollten ja gar nicht verhandeln. Das zerstört die Glaubwürdigkeit für die weitere Zukunft, aber das Tableau von Ihnen dazu.
Naja, man muss diese Aussagen vielleicht etwas einordnen. Nach dem 24. Februar 2022 kam natürlich jeder brutal unter Druck, der sich in den Jahren 2014 bis eben 2022 eingesetzt hatte für eine friedliche Lösung des Konflikts. Der Konflikt bestand ja seit 2013. Man hat es hier im Westen einfach nicht so zur Kenntnis genommen, aber es war so. Und da kamen natürlich Leute wie Merkel, die in einer für die Ukraine höchst problematischen Situation nach Minsk geeilt ist, um zu verhandeln. Da kam ein Mann wie François Hollande natürlich unter Druck. Sicherlich kam auch unsere Schweizer Top-Diplomatin Heidi Tagliavini unter Druck, die ja ganz wesentlich die Verhandlungen in Minsk geleitet hat, welche ja dann letzten Endes im Februar 15 im Minsker Maßnahmenpaket endeten. Da kam natürlich ein Thomas Greminger, ständiger Vertreter der Schweiz bei der OSZE und später Generalsekretär der OSZE, unter Druck, der sich immer für Diskussionen, für Gespräche eingesetzt halte, unter Druck. Und diese Leute mussten sich dann irgendwann rechtfertigen dafür, dass sie versucht hatten, 2014 bis 2022 eine friedliche Lösung zu erzielen. Und grundsätzlich ist es ja schon traurig genug, wenn man sich dafür rechtfertigen muss, dass man versucht, einen Krieg zu verhindern. Aber natürlich hat man seine eigene Glaubwürdigkeit mit solchen Aussagen beschädigt. Und man hat natürlich auch dem letzten Rest von Vertrauen, das möglicherweise noch bestand, einen ganz üblen Dienst, einen Bärendienst geleistet mit solchen Aussagen. Ich glaube aber schon, dass Angela Merkel sich der Tragweite ihrer Äußerungen bewusst war und schließe, dass sie es ganz einfach in Kauf genommen hat. Das Problem ist jetzt, dass natürlich Russland auf die Vertragstreue auch von Deutschland und von Frankreich nicht mehr baut, wenn sie es je getan haben. Mhm. Sie haben es sicher noch nie getan im Falle der USA. Die USA nehmen sich ja das Recht, Verträge eben einzuhalten, die sie schließen, oder dann eben auch wieder zu kündigen. Sie nehmen sich auch das Recht, die Einhaltung von Verträgen zu kontrollieren und auch durchzusetzen, welche sie selber nicht ratifiziert haben. Das UN-Seerechtsabkommen ist so ein Beispiel. Und das ist möglicherweise die am längsten dauernde negative Auswirkung der Ereignisse seit 2014. Dieses Misstrauen wird schwierig zu beseitigen sein und es wird noch lange bestehen.
Welche Rolle hat denn Scholz mit Minsk gespielt? Also dazu gibt es ja Informationen, wenn Sie das vielleicht erzählen wollen.
Ja, die offizielle Position Deutschlands war natürlich immer, ja, es gibt keine Alternative zur Umsetzung der Minsker Abkommen. Ich denke aber, es war ein zweiter Moment, in welchem Scholz desavouiert wurde, als er ziemlich frisch im Amt seinen Besuch machte in Kiew bei Zelensky und dann weiterreiste nach Moskau. Und ich vermute, dass er damals mit der unangenehmen Aufgabe betraut wurde, Wladimir Putin mitzuteilen, dass die Ukraine nicht gedenke, sich an die Minsker Abkommen zu halten. Das war möglicherweise noch die letzte Bestätigung. Für mich war immer klar, dass jemand im Westen die Ukraine decken muss, wenn sie sich weigert, das Minsker Maßnahmenpaket umzusetzen. Wir haben ja in der ständigen Vertretung der Schweiz bei der OSZE täglich die diversen Berichte der verschiedenen Missionen der OSZE in der Ukraine sehr aufmerksam durchgelesen. Ich möchte mal sagen, nicht nur durchgelesen, wir haben sie auch analysiert und wir haben unsere eigene kleine Statistik gemacht, wer denn den Waffenstillstand jetzt wo und wann verletzt habe. Und wir kamen über Jahre hinweg stabil zur Erkenntnis, dass auch die ukrainische Armee den Waffenstillstand verletzt. Unsere Schätzung des Verhältnisses, des zahlenmäßigen Verhältnisses der Verletzungen des Waffenstillstands waren mal 40-60% für die eine Seite und dann halt eben wieder einmal 60-40. Also mal waren es die Ukrainer etwas öfter und mal waren sie es etwas seltener als die Streitkräfte der Rebellen, die von Russland unterstützten Streitkräfte der Rebellen. Und wir haben stichprobenweise auch schon einmal beiden Seiten nachweisen können, dass sie unprovoziert den Waffenstillstand verletzten, an einem Ort zu einem Zeitpunkt, als die Gegenseite keine Waffen einsetzte, sodass nicht mit Selbstverteidigung argumentiert werden konnte. Und das kann man sich nicht einfach so leisten, da die Ukraine konnte sich das nicht leisten, ohne zumindest die Duldung aus Washington. Möglicherweise haben halt eben auch Paris und Berlin hier nicht genügend interveniert und auch die sogenannte LNR und DNR, die Volksrepubliken von Lugansk und Donetsk, die hätten sich dieses Verhalten nie leisten können, ohne dass Russland das duldete. Von daher habe ich den Konflikt immer als einen Konflikt zwischen Grau und Grau betrachtet und weniger als Schwarz gegen Weiß, zumindest soweit es die Periode von 2014 bis 2022 betraf. Und ja, das hat man geduldet und derjenige, der das geduldet hat, hat dann möglicherweise auch eine Eskalation, zumindest billigend, in Kauf genommen.
Ich will einmal noch nachhaken, weil Sie sagten, Sie vermuten, dass Scholz geschickt wurde, um das mitzuteilen. Ist das eine Schlussfolgerung von Ihnen? Wenn ja, aus was? Oder haben Sie Informationen? Also ich verlange nicht von Ihnen, dass Sie mir die Quelle mitteilen. Das würde sehr heikel werden. Aber ist das mehr als eine Vermutung? Gibt es eine Quelle, die das gesagt hat? Weil das ist ja eine Behauptung, die eine gewisse Bedeutung hat, sage ich mal. In diesem Interview wahrscheinlich die wichtigste.
Ja, natürlich. Ich habe eine Quelle, die üblicherweise gut informiert ist. Mehr sollte ich darüber nicht sagen. Und der Zeitpunkt des Ereignisses ist natürlich auch ein ganz interessanter. Das war ja Januar 2022. Und da kommen noch so Beobachtungen.
Entschuldigen Sie, gehen Sie vielleicht nochmal rein, damit wir es nochmal verstehen. Sagen Sie nochmal, was der Inhalt dieser Information ist. Nur der Inhalt, und zwar so, dass die Quelle nicht rückschließbar ist. Also ist ja im allgemeinen Interesse, dass solche Leute nicht auffliegen. Ja? Also dann, aber was ist der Inhalt, über den wir reden, und was hat die Quelle dazu gesagt?
Ja, die Quelle sagte dazu, dass Scholz natürlich, bevor er zu Putin reiste, zuerst nach Kiew reiste, um Selenskyj zu sprechen, und dass er die Aufgabe hatte, im Kreml Putin zu sagen, dass die Ukraine nicht gedenke, das Minsker Maßnahmenpaket einzuhalten. Und damit wurde natürlich Scholz als der Vertreter jenes Landes, das eine maßgebliche Rolle bei der Vermittlung des Minsker Maßnahmenpakets spielte, desavouiert. Da wurde er bloßgestellt ein zweites Mal. Und das ist der Grund, weshalb ich durchaus verstehe, dass Olaf Scholz jetzt nicht bereit ist, auf alles einzusteigen, was man jetzt gern von ihm hätte, was man von ihm fordert, auch aus den Reihen der Verbündeten. So etwas dürfte bei einem Spitzenpolitiker dann schon gewisse Spuren hinterlassen.
Ich gehe davon aus, dass es nur eine Macht gibt, die diesen Auftrag geben kann. Gehe ich recht in der Annahme, dass wir dann davon reden, dass es ein amerikanischer Auftrag war?
Wer diesen Auftrag erteilt hat, das nannte damals meine Quelle nicht. Aber auch hier denke ich, es ist offensichtlich, dass ohne das Blatt der USA so etwas nie hätte stattfinden können. Von daher, ja, gewisse westliche Länder haben hier eine höchst problematische Rolle gespielt. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und das ist jetzt etwas, was man als Europäer, als Westeuropäer möglicherweise im Hinterkopf behalten sollte, wenn man dann allzu forsch im internationalen Kontext auftreten möchte. Ich wäre da zurückhaltender als mancher deutscher Spitzenpolitiker.
Ich erinnere mich an ein Interview mit Gerhard Baum, der sagte, man Putin kann man nicht mehr sprechen. Es wird ja erstaunlich personalisiert, dieser Konflikt. Das ist immer Putin. Mhm. Also man redet nicht von Russland. Und das wäre der zweite Teil meiner Frage. Sie kennen ja die Apparate. Wie gut funktioniert Russland? Wie gut funktioniert zum Beispiel, von der Schweiz können Sie sicher beantworten, in England haben Sie auch, waren Sie im Generalstab. Also das heißt, wie gut ist der Connex, die Verschränkung zwischen Militär und Politik in den Ländern? Und also sozusagen die Politik, weiß sie, was ist sie gebrieft von den Nachrichtendiensten, von den Militärs, aus deren Sicht, was es gibt? Also das, was wir jetzt in dem Gespräch gehört haben, wird ja Pistorius zum ersten Mal über Taurus informiert jetzt, und Scholz, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob die Kette funktioniert hat. Das heißt, Scholz gibt den Befehl an Pistorius, Pistorius gibt den Befehl an die Militärs, und die Militärs briefen ihn zurück, und die Entscheidung liegt bei der Politik. So sollte es sein. Also einmal, hat Putin, das wäre mein erster Teil, hat er wirklich jeden Vertrag gebrochen? Machen wir es erstmal das, weil das fand ich eine interessante Aussage. Ich habe dann versucht zu graben in meinem Gehirn, und mir fielen einige ein von westlicher Seite. Wir haben gerade über Minsk 1-2 geredet, wir haben über die NATO-Osterweiterung, das Kündigen von verschiedenen Rüstungskontrollvereinbarungen. Da fällt mir ich konnte mich erinnern an westliche Seiten, aber würden Sie es sehen? Sie haben ja gesagt, grau-grau. Also das heißt, wie grau ist diese Situation in Bezug auf die Vertragszuverlässigkeit? Und wie würden Sie das überhaupt sehen? Also sehen wir vielleicht bei den Alternativmedien Putin zu gut und die Staatsmedien, nenne ich sie jetzt mal, zu schlecht? Also ist das realistisch, oder wie würden Sie das einordnen?
Ja, vor allem würde ich es nicht auf die Person von Wladimir Putin eingrenzen. Dahinter stehen sehr gut aufgestellte Apparate. Den Apparat des russischen Generalstabs, den kenne ich ja nun selbst. Und ich habe Ausbildungen auf diesem Niveau in West und Ost und in der Schweiz genossen. Und muss da neidlos zugeben, dass die Ausbildung an der russischen Generalstabsakademie Qualität hat. Eine Qualität, die ich weder in Brunsum noch sonst wo miterlebt habe. Rein schon vom Niveau, rein schon vom Qualitätsanspruch, von der Gründlichkeit. Der russische Generalstab ist ein beratendes Organ der Regierung und nicht einfach eine Gruppe von Kommissköppen. Daneben weiß ich natürlich auch, dass das russische Außenministerium eine eigene Hochschule betreibt, die berühmte MKIMO. Ich habe die russischen Diplomaten während Jahren jetzt jeden Tag live erlebt. Ich weiß, dass die sehr sorgfältig ausgebildet sind. Das spüren sie schon allein, wenn sie die Sprachkenntnisse dieser Leute einmal abklopfen. Also die können dann schon noch mehr als ihre Muttersprache und etwas Russisch und etwas Englisch, Entschuldigung. Sondern die werden dann auch gedrillt im Bereich Sprachen, und da kann jeder noch zusätzlich zu den Weltsprachen eine eher, ich möchte sagen, exotische Sprache aus einer Weltregion, in welcher er oder sie eingesetzt werden soll. Und damit unterscheiden sie sich natürlich ganz massiv von westlichen Diplomaten. Also die Diplomaten aus dem angelsächsischen Raum, die bemühen sich ja traditionell schon gar nicht groß um Sprachkenntnisse. Diejenigen, die Sprachkenntnisse haben, sind dann meistens die nachrichtendienstlich tätigen Mitarbeiter. An dem erkenne ich sie, weil sie etwas. Und für die Franzosen gilt es natürlich auch. Da hat man Französisch zu sprechen. Englisch sprechen sie schon nicht so gern und auch in der Regel nicht so gut. Und das ist so das Gebiet, auf dem man erkennt, wie viel Wert das welche Macht auf Kommunikation legt. Und das haben wir Westeuropäer einfach schwächer als die Diplomaten aus der ganzen ehemaligen Sowjetunion. Das sehen Sie auch, wenn Sie mit Armeniern sprechen oder mit Diplomaten aus Zentralasien. Die Bildung, welche diese Leute haben, ist phänomenal und die Kenntnis über die Länder, in denen sie eingesetzt sind, auch. Daneben gibt es noch die Präsidialadministration, nicht nur in Russland, es gibt sie auch in der Ukraine, es gibt sie in mehreren Ländern der ehemaligen Sowjetunion, und auch die betreiben ihre eigenen Hochschulen. Und dann gibt es natürlich noch das Leitungsorgan des Nationalen Sicherheitsrats. Im Nationalen Sicherheitsrat Russlands sitzt halt eben auch der Außenminister drin. Da ist Sergei Lavrov dabei. Und das spürt man dann, wenn man die Abstimmung von außenpolitisch-diplomatischen Maßnahmen mit militärischen Maßnahmen einmal genauer unter die Lupe nimmt. Und man kann das Vorgehen Aserbaidschans gegenüber Armenien sympathisch finden oder eben auch nicht. Ich neige eher zu Letzterem, aber ich muss neidlos anerkennen, die Abstimmung, die Koordination von militärischen, diplomatischen Maßnahmen in Aserbaidschan hat in jenen Jahren, in welchen ich es in Wien erlebt habe, sehr gut funktioniert. Und da sind wir im Westen massiv hinterher. Und ich würde auch die Schweiz hier von dieser Kritik nicht ausnehmen können.
Wenn ich einmal nochmal nachhaken darf, Putin vertragsbrüchig, würden Sie sagen, also das heißt diese Einschätzung, Gerhard Baum ist ja lange raus, war Innenminister, aber trotzdem ist es eine Aussage von dem Politiker, die im deutschen Fernsehen auch rumlief, also mit Putin kann man nicht verhandeln, er bricht jeden Vertrag. Welche Verträge hat er gebrochen und wie real ist diese Aussage für Sie?
Ach ja, ich so spontan würde mir jetzt kein Vertrag einfallen, den Russland jetzt einfach so offen gebrochen hat. Ich hatte eher immer den Eindruck, die Amerikaner wären da etwas spezialisiert darauf. Die nehmen sich Vorrechte heraus. Die russische Diplomatie ist auch sehr gut informiert über Völkerrecht. Gut, sie können sagen, jetzt haben sie es gebrochen. Am 24. Februar 2022. Naja, diese Pandora-Büchse möchte ich jetzt nicht öffnen, da könnten wir stundenlang drüber diskutieren. Auf der anderen Seite, wissen Sie, wir hatten in Wien ja auch Bertie Ahern einmal zu Gast. Sie erinnern sich vielleicht, Bertie Ahern war jener, der das Karfreitagsabkommen für Nordirland ganz wesentlich ermöglichte. Und Bertie Ahern hat einmal gesagt, sie müssen halt mit allen sprechen. Auch wenn sie die IRA nicht mögen. Ich bin jetzt fern davon, natürlich Russland mit der IRA zu vergleichen. Aber wenn sie einen nicht mögen, der Akteure, dann ist das unerheblich. Sie müssen mit den relevanten Akteuren sprechen, mit jenen, die halt eben den berühmten Finger on the trigger haben. Und ich weiß nicht, was Herr Baum erreichen möchte, dadurch, dass er nicht mit Putin spricht, oder ob er glaubt, dass irgendjemand anders weisungsberechtigt ist gegenüber den russischen Streitkräften. Das würde mich massiv überraschen.
Ja. Also das ist die Grundfrage von Diplomatie und übrigens auch die Grundfrage von Journalismus. Journalisten haben ja die gleiche Aufgabe, eigentlich mit allen zu reden. Ja? Das sollte, also diese Variante, die wir haben, du hast mit dem geredet, das geht gar nicht, ist ein Verstoß gegen die journalistischen Regeln. Ich will aber dann jetzt zum Schluss kommen dabei und dann nochmal zur Ukraine. Wie sehen Sie in die Lage der Ukraine, wie sie jetzt ist und was sind die Möglichkeiten, die sich aus dieser Lage ergeben? Welche Handlungsoptionen gibt es? Mit Einordnung haben wir es tatsächlich mit einem geopolitischen Konflikt zu tun, wo Russland die Vorstufe war zu einem Konflikt mit China. Ich habe jetzt bei der Recherche zu Taurus, bin ich erstaunlich fündig geworden zu einer kombinierten militärischen Planung für Russland und China. Und die haben auch gleich einen eigenen Begriff mit einer eigenen Abkürzung. Das ist Great Power Conflict oder auch Conflict des C für Competition, was sie da nehmen. Also das heißt, das scheint mir die Denkrichtung zu sein. Militärisch ist es auch sinnvoll, das zusammenzufassen. Politisch ist es aber ein Alarmsignal. Also Ukraine, Lage, Handlungsoptionen und wie sieht das im großen Stil aus?
Ja, das große Bild ist natürlich schon ein geopolitisches. Wir wissen ja, dass sich die USA eigentlich vor Jahren vorgenommen haben, sich auf den pazifischen Raum, ostasiatisch-pazifischen Raum zu konzentrieren, haben ja auch ganz offen gesagt, dass sie China als ihren Hauptgegner oder Hauptkonkurrenten betrachten. Dann gibt es natürlich eine Reihe europäischer Staaten, die ihre ganz eigenen kleinen geopolitischen oder auch größeren geopolitischen Konzepte haben. Die Italiener sprechen vom erweiterten Mittelmeer. Da habe ich gestaunt, wie weit das geht. Das geht dann weit über das Horn von Afrika hinaus. Es geht auch bis ins Asowsche Meer. Also Rostow grenzt ans Mittelmeer. Das wussten die meisten Bewohner von Rostow am Don bislang wohl nicht. Die geopolitischen Ambitionen Frankreichs, die kennen wir. Deutschland soll ja seit neuestem eine arktische Nation sein und macht ja jetzt auch mit bei militärischen Übungen in der Arktikregion. Und dann gibt es natürlich noch, ich habe mit polnischen Diplomaten schon mich ganz informell unterhalten. Da gibt es dann noch alte geopolitische Ideen aus der Zwischenkriegszeit, da aus der Zeit Marschall Piłsudskis.
Der Piłsudski-Plan, kommt ja auch wieder, ja?
Ja, oder auch Prometheus-Strategie, die man damals gewälzt hat, oder der Versuch, die Sowjetunion zu zerlegen. Da gibt es Leute, die faseln wieder von einem Großfürstentum Litauen. Und dann gibt es natürlich Ideen von Großalbanien. Einer meiner Chefs während meiner Zeit in Wien war ein albanischer Oberstleutnant, der dann aber dieser Idee skeptisch gegenüberstand. Großrumänien, es gibt auch ungarische Nationalisten, die da ab und zu wieder sich bemerkbar machen und so weiter und so fort. Und das ist etwas das Bild, das Russland vom Westen und von der NATO hat, nämlich dass gewisse europäische Länder hinter einem Schutzschild von einem guten Dutzend NATO-Verbündeten Geopolitik betreiben zu Ungunsten Russlands und dass die jetzt in Grenzregionen tätig werden, die Russland nervös machen. Grenzregionen, die wichtig sind, und der Donbass ist ja genau so eine Grenzregion. Und ich erinnere im Übrigen daran, dass Donbass ja nicht nur eine ukrainische Ortsbezeichnung ist, sondern jenseits östlich der Grenze, der alten Staatsgrenze Ukraine-Russland, liegen Städte wie Kamensk, Schachtinski, Schachtinsk und ähnliche, die sich auch noch als Teil des Donbass begreifen. Und militärische Aktivitäten fremder westlicher Streitkräfte in diesem Raum lösen natürlich im Kreml schon Alarmglocken aus. Und das ist sicherlich der ganz große Hintergrund zum aktuellen Konflikt. Die militärische Lage im Moment, die ist eigentlich recht stabil. Wir hören im Westen natürlich nur von irgendwelchen spektakulären Aktionen der Ukrainer, jetzt gerade zu Zeiten der Präsidentschaftswahl in Russland mit Drohnen, mit Angriffen auf die Region Belgorod und Ähnliches. Aber im Wesentlichen sind die Russen sehr langsam, aber sehr stabil im Vormarsch. Sie konnten die Ukrainer aus Avdiivka vertreiben. Das haben die meisten wohl mitbekommen im Westen. Und Schritt für Schritt gehen sie jetzt relativ langsam. Und man hat schon fast den Eindruck, bedächtig vor. Sie riskieren wenig. Sie riskieren vor allem nicht, Gelände wieder preisgeben zu müssen, das sie gerade erobert haben, weil sie sich nicht sofort wieder zur Verteidigung einrichten. Das beobachtet man jetzt ganz deutlich in diesen Tagen am Westrand von Donetsk und von Avdiivka. Und die Russen haben nach dem Frühjahr 2022, im Frühsommer 2022 ihre Kriegsziele an die Mittel und Möglichkeiten angepasst. Die Eroberung und Besetzung der ganzen Ukraine, das habe ich ohnehin nie für möglich gehalten. Ich denke, was sie jetzt in Helden halten, das sind sie auch in der Lage, gegen Angriffe zu verteidigen. Das haben wir jetzt relativ lange gesehen. Und der Westen und die Ukraine wird diesen schmerzlichen Prozess noch durchgehen müssen und die Ambitionen an die vorhandenen Mittel und die Möglichkeiten anpassen müssen. Und dann werden alle Beteiligten irgendwann zur Erkenntnis kommen, dass dieser Krieg mit militärischen Mitteln nicht mehr zu entscheiden ist. Und da wären wir wieder bei Ihrer früheren Aussage, hat es denn überhaupt noch einen Sinn? Möglicherweise kommt die Sinnhaftigkeit weiterer militärischer Operationen relativ rasch abhanden. In den nächsten Wochen und Monaten. Und ob man dann will oder nicht, man muss dann irgendwie den Konflikt zumindest einfrieren, wenn man schon nicht miteinander sprechen will. Möglicherweise muss man auch ganz einfach den Sieg deklarieren und sich in Tatenwahrheit dann aber mit dem begnügen, was man hat. Die Zeit für Verhandlungen ist sicher noch nicht gekommen.
Mhm. Ralf Bossert, herzlichen Dank für dieses Gespräch und es wird sicher nicht das letzte sein, was wir geführt haben. Danke in die Schweiz.
Dankeschön.
Wie Sie sehen, es lohnt sich, mit Schweizern zu sprechen. Es lohnt sich, mit Leuten zu sprechen, die Kenntnisse haben und mittlerweile pensioniert sind. Eigentlich ist das die Aufgabe von Journalisten, es zu tun. Ich habe es bereits erwähnt. Und als Erinnerung, Sie bekommen das hier bei Apolut. Sie bekommen es nicht dort, wo Sie angeblich mit dem Zweiten besser sehen. Sie bekommen es nicht in der ARD. Ich behaupte an dieser Stelle erneut, dass wir die Arbeit erledigen, die eigentlich ARD und ZDF erledigen sollten, sowie andere Redaktionen in den Großmedien. Und Sie sehen auch an der Qualität der Informationen, die von Ralf Bossert kommen. Ich empfehle wirklich seine Webseite. Ich habe mich in diesem Dschungel der Propagandainformationen von beiden Seiten, insbesondere die Ukraine, wird ja durchgeschliffen über Großbritannien in das ZDF direkt. Sie können es im Grunde genommen vergessen. Hier haben Sie eine bessere Grundlage und auch die Analysen sind auf einem Niveau, von dem Sie ansonsten nichts gehört haben. In diesem Sinne, wenn es Ihnen gefallen hat, sprechen Sie mit Ihren Freunden und Kollegen drüber, geben Sie es durch. Ich bin guten Gewissens, kann ich Ihnen sagen, Sie haben hier Dinge gehört, die wesentlich sind und die bekannt werden sollten. Insbesondere zu der Frage von dem Geschicktwerden. Also wie geschickt, in Anführungszeichen, ist unser Bundeskanzler Scholz? und dass wir ihn nicht zu negativ sehen sollten von Seiten der Friedensbewegung, weil er derjenige ist, der im Moment bremst und wenigstens die Stimme der Vernunft, die von Harald Kujat im Moment aus Deutschland kommt, mit Leuten von wie Ralf Bossert oder wie auch Jacques Beau, durchschleift ins deutsche Parlament und in praktische Regierungspolitik. In diesem Sinne, herzlichen Dank.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.